Jetzt geht auch die Aufnahme wieder. Also herzlich willkommen heute zur Vorlesung über Strukturalismus. Derrida käme dann nächste Woche dran. Ich gehe jetzt direkt in die PowerPoint-Präsentation und starte mit der Vorlesung, die heute ungefähr, ich weiß nicht, eine gute Stunde dauern sollte, also nicht zu lang. Es wird heute zwei Protagonisten geben in der Vorlesung. Es gibt natürlich viele weitere mögliche, aber heute geht es vor allen Dingen um Ferdinand de Saussure, den Genfer Linguisten. Das ist eigentlich der große Ahnherr des Strukturalismus und dann ungleich hipper Roland Barthes, den ich Ihnen dann im zweiten Teil der Vorlesung vorstellen möchte, um dann im Anschluss auch noch eine mögliche strukturalistische Interpretation von Edgar Allan Poes Text Ihnen vorzustellen. Das ist natürlich eine mögliche unter vielen möglichen Interpretationen, zumal das eine ist, die ich mir gewissermaßen selber aus den Fingern gesogen habe. Aber wie das mit Interpretationen immer so grundsätzlich ist, sind es natürlich Optionen, nicht mehr als das, aber Vorschläge. Ich beginne mit eher allgemeinen Überlegungen über den Strukturalismus, was der Strukturalismus bedeutet, woher er kommt, gehe dann ein bisschen auf die zentralen Theorien und zentralen theoretischen Annahmen von Ferdinand de Saussure ein, um dann Barthes genauer in den Blick zu nehmen. Erstmal, bevor ich zu Saussure komme, so ein heftiges Name-Dropping, das sozusagen, weil der Strukturalismus seinerzeit eben auf den Schultern von vielen ruhte und ein enormes Spektrum, auch Theoriespektrum, abdeckte. Wenn man den Strukturalismus insgesamt aus der Ferne betrachtet, und das müssen wir natürlich heute machen, weil der Strukturalismus definitiv vorüber ist, also die Hochzeit des Strukturalismus liegt weit zurück. Wenn man also den Strukturalismus historisch aus der Ferne betrachtet, so springen erstmal zwei Dinge ins Auge. Erstens kann man beobachten, dass es eine Hochzeit dieser Bewegung gibt. Das war in der Zeit der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. In dieser Zeit entstanden seinerzeit zahlreiche Theorien, die man als mehr oder weniger strukturalistisch bezeichnen könnte oder die damals sich auch als strukturalistisch eingeschätzt haben und die im Übrigen sehr, sehr breit rezipiert wurden. Der Strukturalismus war damals eine regelrechte theoretische Mode. Und das Kurzbuch 5, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, zumindest in der PowerPoint, das war ja eine legendäre Zeitschrift, die von Hans Magnus Enzensberger herausgegeben wurde, legte einige dieser Vertreter des Strukturalismus vor, bei denen es durchaus strittig ist, ob sie überhaupt Vertreter des Strukturalismus sind. Carnap zum Beispiel ist überhaupt gar kein Strukturalist, aber das sei mal dahingestellt. Das war damals ein Ereignis, ein regelrechtes theoretisches, intellektuelles Ereignis, dieses Kursbuch 5, weil es versuchte, auch in Deutschland die Debatte des Strukturalismus umzusetzen, bekannt zu machen, publik zu machen, und das gelang fulminant. Wie Sie sehen, finden wir in dieser Ausgabe sehr unterschiedliche Autoren und auch sehr unterschiedliche Theorien. Auch das ist entscheidend für den Strukturalismus. Also Claude Lévi-Strauss, der Anthropologe und Ethnologe, ist ebenso dabei wie Roland Barthes, aber eben auch der Wissenschaftstheoretiker Rudolf Carnap, der Mitglied des Wiener Kreises war und das heißt aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und dann eben die Linguisten Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson und Manfred Bierwisch. Das war damals der bedeutendste Linguist der DDR. Und dann am Ende im Übrigen auch Literaten, also Schriftsteller wie Helmut Heißenbüttel und Lars Gustafsson, die natürlich keine Strukturalisten waren, aber trotzdem in einer bestimmten Art und Weise von ihnen beeinflusst waren. Wir können also erstens wäre die Mode, so wie der Existenzialismus eine Mode war, man trug schwarz, hielt sich in Cafés auf und machte dies und das. Galt das auch für den Strukturalismus? Und wir können also zweitens beobachten, dass der Strukturalismus eine Theorie ist, in die in sehr unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen ihre Wirksamkeit entfaltet. Also der Strukturalismus ist also eine Theorie, die sich keineswegs auf die Literaturwissenschaft oder die Anthropologie beschränkt oder die Philosophie, sondern die außerordentlich breit sich etablierte in dieser Zeit. Es war im Übrigen auch zu einer Vielfalt von Vernetzungen der verschiedenen Theorien und Disziplinen führte. Auch das ist im Übrigen bemerkenswert. Es gibt ein Buch, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Es ist von François Doss in zwei Bänden, Geschichte des Strukturalismus. François Doss rekonstruiert sehr filigran die Geschichte und die Verästelung des Strukturalismus in dieser Zeit. Und er macht in diesem Buch nicht nur einen Wendepunkt aus, nämlich das Jahr 1966. Bis dahin war es sozusagen nur, gab es nur einen Aufstieg des Strukturalismus und danach eher einen Abstieg, was zumindest die Breite der Rezeption anbetrifft. Und er unterschied zweitens auch drei unterschiedliche Gruppen. Der Wendepunkt kam im Übrigen nicht von ungefähr. Darauf komme ich nächste Woche auch nochmal zu sprechen, da in der Zeit so um 1966 eine ganze Reihe von Theorien sich auf den Strukturalismus berufen haben, aber um sich zugleich von ihm abzusetzen. Also der frühe Derrida wäre zum Beispiel ein solcher Kandidat. Und man spricht dann eben von der Theorie oder von den Theorien des Poststrukturalismus. Die bezeichnet man später auch dann als poststrukturalistische Theorien, also Theorien, die aus dem Strukturalismus gewissermaßen herauswachsen. Zu diesen poststrukturalistischen Theorien gehören dann der späte Roland Barthes, aber auch Michel Foucault auf eine spezifische Art und Weise, und auch Jacques Derrida, also die ganze Theorie der Dekonstruktion dazu. In den nächsten Wochen mehr, weil auch bei Foucault und Derrida gehe ich noch mal genauer darauf ein. Aber zurück erstmal zur Rubrizierung von François Doss. Er unterscheidet also drei unterschiedliche Gruppen. Die erste Gruppe sehen Sie hier, ist der scientistische Strukturalismus, also sozusagen der wissenschaftliche Strukturalismus. Das sind all jene Theorien und Theoretiker, die versuchen, den Strukturalismus als Methode, als wissenschaftliche Methode zu etablieren, die gewissermaßen mit den Naturwissenschaften konkurrieren kann, also als harte Wissenschaft. Zu nennen sind hier Lévi-Strauss, Grémas. Grémas ist ein Linguist und Texttheoretiker. Jacques Lacan, von dem bereits letzte Woche die Rede war, aber auch Roman Jakobson, ein Literatur- und Sprachwissenschaftler, der damals großen Einfluss hatte. Und im Übrigen auch in Osteuropa den Strukturalismus auf eine sehr spezifische Art und Weise verbreitet hat. Ihnen allen und vielen anderen mehr ging es seinerzeit um eine strukturale Begründung sehr unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche in Gestalt eben einer theoretisch sehr strikten und begrifflich außerordentlich scharfen Terminologie. Strukturalismus ist hier also die Gestalt einer neuen Wissenschaft, wie ich es hier geschrieben habe. Also es ist wirklich der Versuch, Begrifflichkeiten und die naturwissenschaftliche Präzision auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zu etablieren und darüber hinaus. Der zweite Bereich ist der Bereich des semiologischen Strukturalismus, der ungleich leichtfüßiger daherkommt, häufig sich auch in Essays dann artikuliert, also auch andere Publikationsformen hat. Ihm kommt es darauf an, kulturelle Zeichensysteme, und das ist erstmal alles Mögliche, zu analysieren und zur gleichen Zeit zu kritisieren. Also das sind vor allen Dingen Gegenstände, die aus dem Bereich der Populärkultur kommen, aber auch der Kunst und der Literatur und so weiter. Das wird von diesen Theoretikerinnen und Theoretikern und von diesen Theorien in den Blick genommen. Zu der Gruppe gehören zum Beispiel Roland Barthes, ein weiteres Mal, Gérard Genette, Zvetan Todorov, Michel Serres oder auch Umberto Eco, den Sie vielleicht über seine Romane kennen, die im Übrigen toll sind, vor allen Dingen die frühen. Der Name der Rose ist zum Beispiel ein wunderbarer Roman, bei dem es sehr viel um Zeichen geht und die ganze Theorie des Strukturalismus dort auch hineingefrickelt wird auf eine sehr subtile Art und Weise. Also wenn Sie was lernen wollen über Zeichentheorien vom Mittelalter bis zur Neuzeit, lesen Sie diesen wunderbaren Roman von Umberto Eco, Der Name der Rose. Das ist ein ganz postmoderner Roman, der eben mit diesen verschiedenen Theorien auch spielt. Anzumerken, aber andere Sachen hier an der Stelle kann ich auch noch ergänzen. Von Umberto Eco gibt es zum Beispiel auch einen Text über James Bond, über die James Bond-Filme, auch relativ strukturalistisch in der ganzen Anlage. Von Roland Barthes gibt es zahllose Texte über kulturelle Phänomene, darauf gehe ich auch später nochmal ein. Entscheidend ist hier, dass vorgestellt wird in der zweiten Gruppe der Strukturalismus als eine Möglichkeit zur Analyse von gesellschaftlichen Zeichensystemen und zur gleichen Zeit ihre Kritik, also eine Art von Kulturkritik. Die dritte Gruppe wäre der historische Strukturalismus. Und in diese Gruppe gehören all jene Theorien, bei denen es darauf ankommt, die Geschichte und ihre Strukturen in den Blick zu nehmen. Dementsprechend sind die Untersuchungsgegenstände naheliegenderweise eben diachron angelegt. Sie operieren nicht synchron, sondern diachron. Geschichtliche Abläufe werden in den Blick genommen, geschichtliche Formationen und ihr Wechselspiel und vieles andere mehr. Also es geht um historische Konstellationen mitsamt den gesellschaftlichen Formationen oder auch wissenschaftlichen Formationen, die im Hintergrund stehen. Zu dieser Gruppe gehören auch Theoretiker, die aus dem Bereich der marxistischen Theorie kommen. Auch das gab es, eine Kombination von Strukturalismus und Marxismus. Louis Althusser ist der bekannteste Theoretiker aus dieser Gruppe. Zu dieser Gruppe des historischen Strukturalismus gehört aber auch Vernon, der vor allen Dingen über die antike Mythologie und die Antike gearbeitet hat, und Michel Foucault, auf den ich ja auch noch mal eingehen werde. Und in einer bestimmten Art und Weise auch Pierre Bourdieu, aber in kritischer Absetzung. Es kommt auch darauf an, dieser Gruppe auf die Möglichkeit oder zumindest den Gedanken in der Geschichte sehr unterschiedliche Strukturen auszumachen und zu identifizieren. Voilà, so viel erstmal zur Geschichte. Kommen wir aber nochmal zurück zur Frage, was heißt überhaupt Struktur? Was bedeutet es, von Strukturen zu sprechen? Was bezeichnet überhaupt das Wort Struktur? Das Wort Struktur oder der Begriff Struktur stammt ursprünglich eigentlich aus der Architektur und meint da so etwas wie die Konstruktion von Bauwerken, also etwas, was in einem Bauwerk den tragenden Teil ausmacht. Das ist das, was unter Struktur verstanden wird. Es geht also um tragende Teile eines Gebäudes. Und das kann man auch durchaus von der Architektur übertragen auf Theorien oder auf Kulturen. Es geht also immer um die Frage, was trägt das Ganze, auch wenn man es gegebenenfalls gar nicht sehen kann. Wenn man also die Struktur eines Gebäudes identifizieren kann, dann weiß man, was es trägt und was entscheidend dazu beiträgt, dass dieses Gebäude nicht einstürzt. Und genau analoges gilt dann eben auch für die Struktur einer Gesellschaft, eines Textes und vieles andere mehr. Wenn Sie also an ein Fachwerkhaus denken beispielsweise, ich komme aus dem Sauerland, da gibt es jede Menge von diesen Fachwerkhäusern, aber Sie kommen wahrscheinlich, vielleicht kennen auch sicher Fachwerkhäuser aus der Gegend, woher Sie stammen. Wenn Sie also an ein Fachwerkhaus denken, so sehen Sie, wenn Sie bereits vor dem Haus stehen, in der Regel die tragenden Teile, weil man ja die Balken identifizieren kann. Also das ist eine Struktur. Auf die Theorie übertragen bedeutet das, und das sehen Sie auch hier in der PowerPoint-Präsentation, dass der Strukturalismus versucht, jene Teile einer gegebenen Gesamtheit, und das kann alles Mögliche sein, wie gesagt, ein Text, eine Kultur, eine historische Formation oder was auch immer, ein Mythos, eine Sprache und so weiter, jene Teile auszumachen, die dem Gesamten Stabilität verleihen. Das ist die Frage, die den Strukturalismus umtreibt. Wenn wir also die Struktur eines Gebäudes oder eines Artefaktes, wie auch immer, eines kulturellen Artefaktes ausmachen können, dann wissen wir, was das Haus, das Gebäude, die Theorie etc. im Innersten zusammenhält, was ihr Stabilität verleiht. Hier habe ich auch so mal ein Fachwerkhaus mitgebracht in der PowerPoint-Präsentation. Da können Sie sehen, wie das funktioniert. Und hier wäre die Frage, was ist daran tragend und was nicht? Welche Teile können Sie rausnehmen, ohne dass das Haus zusammenfällt? Und welche Teile brauchen Sie, damit es Stabilität hat? Das ist auf jeden Fall eine Struktur. Das wäre der erste Begriff. Also Struktur im Sinne von architektonischer Struktur. Der Begriff erscheint dann zweitens in der Biologie und bezeichnet dort eine taxonomische Ordnung. Das heißt, eine Gruppierung nach höchst heterogenen Einzelelementen, alle möglichen Tiere, Tausende von Pflanzen und alles Mögliche, was es eben so gibt, nach bestimmten Regeln. Das ist die Frage, wie kann ich diese unterschiedlichen Phänomene überhaupt ordnen? Wie kann ich ihnen Regeln geben? Wie kann ich ihnen eine Struktur geben? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und wieder kann man das auf die Theorie übertragen. Der Strukturalismus fragt also hier nach allgemeinen Regeln, die es gestatten, vom Einzelnen, vom jeweils besonderen Einzelnen, das sich von allen anderen unterscheidet, von dem Individuellen zugunsten einer allgemeinen Klassifikationen zu abstrahieren. Auch das ist entscheidend für den Strukturalismus. Er fragt also, um einen Titel des Buches von Michel Foucault aufzunehmen, nach der Ordnung der Dinge. Welche Ordnung haben die Dinge? Welche Ordnung können die Dinge haben? Welche Ordnung haben die Dinge in einer gegebenen Kultur? Und diese Ordnungen unterscheiden sich dann auch voneinander. Kultur, in welcher Form auch immer, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie die Vielfalt der Phänomene in eine Ordnung bringt. Sie sortiert, sie gruppiert und so weiter. Und die Struktur dieser Ordnung, das ist das, wonach der Strukturalismus immer fragt und was er sucht, um zu verstehen, wie eine Gesellschaft, eine Kultur funktioniert, wie sie tickt gewissermaßen. Zwei allgemeine Bemerkungen. In beiden Bereichen, also in der Architektur und der Biologie, spielt, wenn man nach Strukturen fragt, das Einzelne eine untergeordnete Rolle. Das ist nicht das, worauf es dem Strukturalismus ankommt. Ganz im Gegenteil, ihm kommt es auf allgemeine Regeln an. Das Einzelne taucht nur dann auf, wenn es eben Teil eines Ganzen ist. Und dieses Ganze gehorcht dann wiederum bestimmten Regeln. Nicht der einzelne Balken ist von Bedeutung eben, sondern seine Position im Gesamtgebäude, seine Funktion im Rahmen einer Struktur. Ist er tragend oder nicht? Ist er außen oder innen eingesetzt? Das sind die Fragen, um die es geht. Ist er verborgen oder sichtbar? Das sind mögliche Fragen, die auch ein Strukturalist stellen würde. Es sind immer wieder dieselben Balken, die genauso, ich gehe nochmal zurück, die genauso genau gleich groß sein können, aber die je nachdem, welche Position sie in einem Ensemble einnehmen, eine andere Funktion haben. Und das ist, wonach der Strukturalismus fragt. Also das heißt, nach einer funktionalen Differenzierung im Rahmen einer Struktur, die ihnen diese Funktion dann eben auch zuweist. Gleiches gilt auch für die Biologie. Auch hier nochmal zurück zu den Tieren. Die Stellung eines bestimmten Tieres oder einer bestimmten Pflanze und so weiter bestimmt sich eben nach ihrer Position in der Taxonomie. Sie findet ihren Ort nicht dadurch, dass sie etwas ist oder ganz besonders bedeutend ist als Einzelnes, sondern dadurch, dass sie etwas nicht ist, nämlich dass sie sich von anderen Pflanzen oder Tieren und so weiter unterscheidet. Also die Unterscheidung ist für die Identität von entscheidender Bedeutung. Nur so kann man überhaupt etwas ordnen. Und wie man das dann ordnet, das ist eine andere Frage, die man sehr breit und kontrovers diskutieren kann und die vor allen Dingen Kulturen ausmacht, weil Kulturen jeweils unterschiedliche Ordnungen der Dinge annehmen. Und jetzt komme ich zu diesem wunderbaren Zitat aus Les Mots et les Choses, die Ordnung der Dinge von Michel Foucault, wo er den argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges zitiert. Und ich lese Ihnen das Zitat, weil es so witzig ist und zur gleichen Zeit auch so erhellend in ganzer Länge vor. Dieses Buch hat seine Entstehung einem Text von Borges zu verdanken. Dem Lachen, das bei seiner Lektüre alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrüttelt, des Denkens unserer Zeit und unseres Raumes, das alle geordneten Oberflächen und alle Pläne erschüttert, die für uns die zahlenmäßige Zunahme der Lebewesen klug erscheinen lassen und unsere tausendjährige Handhabung des Gleichen und des Anderen schwanken lässt und in Unruhe versetzt. Dieser Text zitiert eine gewisse chinesische Enzyklopädie, in der es heißt, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. Und das ist das, worauf es Foucault jetzt auch ankommt. Tiere, die dem Kaiser gehören, einbalsamierte Tiere, gezähmte Milchschweine, Sirenen, Fabeltiere, herrenlose Hunde, in diese Gruppierung gehörige, die sich wie tolle Gebärden, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind und so weiter, die den Wasserkrug zerbrochen haben, die von Weitem wie Fliegen aussehen. Bei dem Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird, die Grenze unseres Denkens, die schiere Unmöglichkeit, das zu denken. Das ist die Pointe, und Sie sehen, das ist irgendwie witzig und zur gleichen Zeit aber doch gewichtig. Also es ist eine sehr weitreichende Überlegung. Die These ist nämlich hier, dass diese Ordnung, die von Jorge Luis Borges imaginiert wird, der chinesischen Enzyklopädie, ob die erfunden ist, aber das spielt hier gar keine Rolle, dass diese Ordnung eine andere mögliche Ordnung der Dinge darstellt, und zur gleichen Zeit deutlich macht, dass historische Ordnungen kontingent sind. Also das heißt, dass sie von Kultur zu Kultur, von Zeit zu Zeit differieren können. Wenn Sie zurückdenken an das Mittelalter oder die frühe Neuzeit, haben Sie es genau mit solchen Phänomenen zu tun. Das heißt, dass auch im Rahmen unserer Kultur dort eine ganz andere Ordnung der Dinge sich etabliert hatte, die ganz andere Regeln, ganz andere Strukturen etabliert, und dementsprechend sah man die Wirklichkeit auch ganz anders. Man nahm sie anders wahr. Unsere Ordnung der Dinge könnte also ganz anders aussehen. Das ist die entscheidende Überlegung oder Beobachtung. Sie könnte ganz anders aussehen, und sie hat eben auch in der Vergangenheit ganz anders ausgesehen, und sie wird auch in Zukunft ganz anders aussehen. Das, was wir heute haben, was sich immer als Notwendigkeit ausgibt und was gewissermaßen auf Objektivität dringt und auf Anerkennung, ist etwas, was kulturell gegeben ist, was kontingent ist, was ganz anders aussehen könnte. Und der Strukturalismus sucht nun nach den Regeln, mit denen im Rahmen einer gegebenen Wirklichkeit, einer gegebenen Kultur, die Phänomene geordnet werden. Das ist das, worauf es ihm ankommt. Er sucht also sozusagen nach den tragenden Strukturen, die eine jeweilige Kultur im Innersten zusammenhält, und nimmt zur gleichen Zeit auch in den Blick, dass diese Ordnung, diese Struktur sich von anderen unterscheidet. Jetzt aber zu Saussure und zu den zentralen Termini, die Sie wahrscheinlich auch kennen aus anderen Zusammenhängen, auch aus der Sprachwissenschaft, wo Ihnen das begegnet sein dürfte. Wenn Sie es nicht kennen, sollten Sie es auf jeden Fall anschauen. Das ist einer der großen kanonischen Texte der Theorie des 20. Jahrhunderts. Der Code Linguistique General, die Vorlesung über allgemeine Sprachwissenschaft. Das ist eine Vorlesung, die Ferdinand de Saussure in Genf zwischen 1906 und 1911 hielt und die später von seinen Schülern dann in Buchform gebracht wurde. Es gab überspitzte Deutung, alles mögliche editorische Probleme. Das ist für uns aber gar nicht relevant. Relevant sind für uns nur vier zentrale Unterscheidungen, weil das die Begriffe sind, die dann später auch den Strukturalismus prägen werden. Eine zentrale Annahme ist eine, die ich vorhin bereits eingeführt habe, nämlich, dass es nur über Differenzen zu Positionen kommen kann, dass Identität immer abhängig ist von Differenz. Und das gilt auch für Begriffe. Das heißt, Begriffe werden nur dadurch scharf, dass sich ein Begriff von einem anderen absetzt. Il faut trancher, sagt der Franzose, also man muss unterscheiden. Und Saussure war ein Meister der Unterscheidung, deswegen sind seine Begriffe immer im Doppelpack zu haben, also nie einzeln. Hier haben Sie die vier zentralen Kategorien, vier zentrale Unterscheidungen, die sind für alle unsere Kontexte im Strukturalismus relevant und darüber hinaus. Synchronie und Diachronie ist das erste, Langue Parole, Signifikant, Signifikat, Syntagma und Paradigma. Das sind die vier zentralen Unterscheidungen, vier zentralen Begriffspaare von Saussure. Ich erläutere sie auch, damit klar ist, worum es geht, vermute aber, dass Sie viele natürlich auch schon mal kennen. Erstmal eine allgemeine Vorbemerkung nochmal vorab. Saussures Theorie war so etwas wie ein echter Schnitt in der Theoriegeschichte. Nach ihm sollte vieles nicht mehr so sein wie vorher, auch wenn das zu Beginn erst gar nicht so merklich war. Entscheidend ist, dass Saussure seinerzeit die Sprache begriff als etwas, was eine Form hat und keine Substanz ist. Das klingt erstmal wahnsinnig abstrakt, damit ist aber gemeint, dass die Sprache kein substanzielles, dauerhaftes oder natürliches Gebilde ist, sondern eine kulturelle Tatsache. Also etwas, das eine Geschichte hat, das sich Konventionen verdankt, die gesellschaftlich sich formiert haben, das veränderbare Regeln hat und sich überhaupt eben durch variierende Ordnungen bestimmt. Sprache ist mit anderen Worten eine kulturelle Konstruktion, die aber trotzdem den Blick auf die Natur, den Blick auf die Welt, den Blick auf die Dinge jeweils anders festlegt. Also wir können gar nicht anders, als die Wirklichkeit durch unsere Sprache wahrzunehmen. Die Sprache, mithilfe der Sprache, und Sprache meint alles Mögliche. Das meint nicht nur die geschriebene Sprache, sondern man kann es auch übertragen auf jede Art von Kommunikation. Und diese Regeln bestimmen natürlich unsere Sicht der Dinge, sind aber zur gleichen Zeit Regeln, die gesellschaftlich gegeben sind, die konventionell sind. Jede Sprache hat und jede Sprache ist eine andere Welt. Das ist das, was Saussure immer wieder unterstreicht. Gleichwohl hat jede Sprache bestimmte Regeln, die man auch analysieren kann. Die erste Unterscheidung ist eben die Unterscheidung zwischen Synchronie und Diachronie. Jede Sprache hat eine Geschichte. Wenn Sie einen Mediavistikkurs besuchen, dann wissen Sie, was das bedeutet. Die Lautverschiebung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen, vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen und so weiter. Diese ganzen Dinge ist die Geschichte einer Sprache. Man kann noch weiter zurückgehen und so weiter. Das ist die diachrone Dimension. Die diachrone Dimension bestimmt zum Beispiel Fragen der Etymologie, der Herkunft eines bestimmten Wortes, und darüber kann man allerlei dann auch in den Blick nehmen und verstehen. Die synchrone Ebene hingegen ist ein Querschnitt durch einen bestimmten Zustand der Sprache. Und das kann man kann schneiden, wann auch immer man will. Also man muss keineswegs in der Gegenwart schneiden, sondern man kann auch im 19. Jahrhundert oder wann auch immer schneiden. Das ist erstmal vollkommen egal. Man nimmt aber nur einen bestimmten synchronen Schnitt an. Und das ist auch im Übrigen ein wesentlicher Punkt der strukturalistischen Untersuchungen, die in aller Regel genau solche synchronen Schnitte applizieren und von solchen synchronen Schnitten ausgehen und dann in den Blick nehmen, wie sind die Regeln dieser jeweiligen kulturellen Formation. Also es geht in den allermeisten strukturalistischen Untersuchungen eben nicht um eine Genese oder einen Prozess, sondern um Zustände. Strukturalisten fragen also nicht, wie eine Kultur zu dem geworden ist, was sie jetzt gerade ist, sondern welchen Regeln sie zu einem bestimmten Zeitpunkt folgt. Das ist das, was Strukturalisten eigentlich interessiert. Also man kann alles, das könnte man jetzt übertragen auf die Minne oder verschiedene andere Dinge. Da geht es eben nicht um die Frage der Minne, welche Veränderungen hat dann die Minne im Laufe der Zeit unternommen, bis sie eben bei der heutigen Liebe angekommen ist, sondern was sind die Regeln der Minne in der mittelhochdeutschen Literatur? Das würde beispielsweise ein Strukturalist sich anschauen. Unterscheidung 2. Langue parole, das ist ein ähnliches Verfahren, das wir hier auch haben. Saussure und mit ihm auch die Strukturalisten interessieren sich weniger für das konkrete menschliche Sprechen, die Parole, wie es bei ihm heißt, sondern für das abstrakte Regelsystem der jeweiligen Sprache. Also es geht ihm nicht, wie in der Pragmatik, um den individuellen Akt der Äußerung, sondern um die Gesetze der Sprache, die man bestimmen, benennen und analysieren kann. Für die Parole sind dann später die Sprechakttheorie, Rice, Searle, Austin und andere und so weiter zuständig. Das interessiert den Strukturalisten eigentlich nicht besonders. Also ihm kommt es nicht auf die Sprache als Handlung an, sondern auf die Regeln der Sprache. Dritte Unterscheidung, signifikant und signifikat. Das finden Sie tausendfach in den Texten wieder. Die Unterscheidung ist erstmal ganz einfach. Saussure unterscheidet nämlich zwischen dem Lautbild, das ist der Signifikant, und dem Vorstellungsbild, das Signifikat. Beide sind aneinander gebunden. Das Verhältnis ist aber arbiträr, also das heißt willkürlich. Es könnte eben auch anders aussehen, dass immer dann, wenn wir das Wort Baum hören, dass wir an einen Baum denken, ist ein vollkommen kontingentes Phänomen. Dieses Wort könnte auch ganz anders lauten und es lautet ja auch ganz anders in anderen Sprachen. Das Lautbild, der Signifikant, ist wiederum seinerseits einzig und allein bestimmt durch die Differenzen im Plural zu anderen Lautbildern oder in den Worten von Saussure. Die Sprache ist ein System von Differenzen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für die strukturalistische, aber auch für die poststrukturalistische Theorie. Ich nehme mal ein Beispiel aus der Kunstgeschichte, um Ihnen das zu verdeutlichen. Sie können irgendwo ein kleines schwarzes Teilchen nehmen und davon haben Sie hier in diesem Mosaik ziemlich viele. Dieses Steinchen hat, je nachdem, in welchem Kontext es steht, eine andere Bedeutung. Ist aber immer das gleiche schwarze Steinchen. Es kann seinen Platz zum Beispiel im Auge finden, dann ist es eine Pupille. Es kann aber auch Teil eines größeren Blocks sein, dann ist es irgendwie der Rücken des Tieres oder das Fell oder der Pelz oder was auch immer. Sie können das auch übertragen auf andere Phänomene. Entscheidend ist, dass der jeweilige Kontext und die jeweilige Differenzierung, Absetzung von anderen Steinchen bestimmt, welche Bedeutung etwas hat. Also auf die Sprache übertragen und zur gleichen Zeit ein bisschen abstrakter formuliert, die jeweilige Position einer Einheit, also zum Beispiel eines Buchstabens, bestimmt, wie wir uns etwas vorstellen, aber die Bedeutung ist nicht abhängig durch die Referenz auf eine außersprachliche Wirklichkeit, sondern durch die differenzielle Position in einem bestimmten Sprachsystem, durch seine Absetzung von allen anderen Zeichen. Letzte Unterscheidung, Syntagma, Paradigma. Und das kann man anhand einer Speisekarte verdeutlichen. Hier haben wir es. Das Syntagma steht für die verschiedenen Gänge, nämlich Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise oder was auch immer. Auch die, da gibt es ja kulturelle Differenzen. Das Paradigma für die Optionen innerhalb dieser Ordnung. Also bei der Vorspeise, was auch immer Sie sich vorstellen mögen, was gerade angesagt ist, im Moment ist ja die Suppenphase, aber Sie könnten auch Schinken mit Melone haben oder irgendetwas anderes, oder Melone mit Schinken. Frühlingsrollen oder was auch immer. Das Syntagma ist tendenziell oder strukturell begrenzt. Man kann einfach irgendwann nicht mehr essen. Das Paradigma ist hingegen strukturell offen. Also das heißt, in der Reihe der Vorspeisen sind unendlich viele Vorspeisen als Kreationen irgendwie denkbar. Voilà, das sind die vier Unterscheidungen. Das sind die vier Unterscheidungen, die den Strukturalismus begrifflich prägen und die jeweils eine Sprache aus unterschiedlicher Perspektive gewissermaßen durchschneiden. Das ist das, worauf es ankommt. Die Sprache wird dabei als System von Werten angesehen, das durch Unterschiede gekennzeichnet und auch konstituiert ist. Die Sprache bildet zur gleichen Zeit ein geschlossenes System, wenn man sie synchron analysiert, das dann eben bestimmten Regeln folgt und diese Regeln kann man benennen. Ah ja, hier haben wir nochmal ein Schaubild zwischen für Syntagma und Paradigma. Da sehen Sie ganz gut, wie das funktioniert. Sie sehen hier vier Herren. Ich weiß nicht, ob Sie diese Herren schon identifizieren können. Ansonsten mache ich das gerade kurz für Sie. Dem einen sind Sie bereits letzter Woche begegnet. Das ist nämlich Jacques Lacan, das ist der zweite von links. Der andere, nämlich der vierte von links oder erste von rechts, ist Roland Barthes, den ich Ihnen gleich heute vorstellen werde. Und die anderen beiden ist links Michel Foucault und der zweite von rechts ist Claude Lévi-Strauss, der berühmte Anthropologe, der über 100 Jahre alt geworden ist und viele wunderbare Bücher geschrieben hat. Interessant ist, das sind die vier Großtheoretiker, die wie Häuptlinge hier um ein Feuer sitzen. Das ist eine Karikatur im Übrigen aus dem Jahre 1967, aus der Kaizen Literär. Kaizen Literär war und ist eine der wichtigsten französischen Kultur- und Literaturzeitschriften. Sie sehen auch hier so ein bisschen die Mode. Wenn wir Häuptlinge haben, bedeutet das, dass sie als solche eben auch angesehen werden. Worum geht's? Ich stelle Ihnen die ganz knapp vielleicht vor, bei Lévi-Strauss. Zu Lévi-Strauss, den ich Ihnen sehr als Lektüre ans Herz legen möchte. Vor allen Dingen Traurige Tropen ist ein wunderbares Buch, ist auch ein Reisebericht und vieles andere mehr. Claude Lévi-Strauss bereiste die ganze Welt, vor allen Dingen aber das Amazonasgebiet, auf der Suche nach Invarianten der menschlichen Kultur, nach elementaren Strukturen von Gesellschaften, nach elementaren Strukturen auch von Gesellschaften, die ganz anders funktionieren als die europäischen. In der Ferne erwies sich da bei ihm häufig der Blick auf das vermeintlich Fremde, auf eine ganz andere Kultur, als ein Blick auf die eigene Kultur. Und das ist das, was die Texte auch so faszinierend macht. Bei Roland Barthes ist es ein bisschen anders. Ich komme gleich noch drauf zu sprechen. Er hat gewissermaßen den Blick umgedreht und die eigene Kultur so in den Blick genommen, als sei diese eine Fremde. Und hat sie versucht dann auch zu kritisieren und zu analysieren. Also er ist gewissermaßen ein Ethnograph der eigenen Kultur und entwickelt immer wieder neue Verfahren, den eingesetzten Blick zu neutralisieren, den wir haben kulturell, der uns kulturell eingesetzt ist. Also das heißt, die Voreinstellung einzuklammern und dem Gegebenen auch seine Selbstverständlichkeit zu nehmen. Die anderen beiden, Auf die anderen, auf Lacan, bin ich ja bereits eingegangen. Darauf komme ich später noch mal so ein bisschen en passant zu sprechen. Und Foucault werde ich Ihnen als Theoretiker dann in ein, zwei, drei Wochen, glaube ich, vorstellen, wenn ich es richtig im Zeitplan habe. Und das überaus umfangreiche Werk von Barth betrachtet, und das ist das, was ich Ihnen vorstellen möchte, so fällt es ins Auge, dass seine Gegenstände zumeist kultureller Natur sind. Also es geht ihm um kulturelle Phänomene. Und ich will Ihnen ein paar Bücher von Ihnen mal ganz knapp vorstellen und zur gleichen Zeit mit der Hoffnung verbinden, dass Sie sie vielleicht auch mal zur Hand nehmen oder lesen mögen. Insgesamt ist Barth, finde ich, ein ganz wunderbarer Autor, der wirklich toll schreibt, ungeheuer anschaulich. Und viele seiner Bücher sind ein wirklich echtes Lektüre-Erlebnis bis zum heutigen Tag. Auch wenn es ein paar dabei gibt, die ziemlich sperrig sind. Aber ich will Ihnen ein paar Lektüre-Empfehlungen jetzt gleich mal mit auf den Weg geben. Mythen des Alltags wäre die erste, aus dem Jahre 1957. Analysiert er damals zeitgenössische Phänomene, nämlich Mythen des französischen Alltags, die in ganz kurzen Essays in den Blick genommen werden. Das war damals ein Text, der in einer sehr bekannten französischen Zeitschrift Woche für Woche erschienen ist, und er hat dann später eine theoretische Grundlegung noch hinzugefügt. Die hat er noch gar nicht geschrieben, als er seinerzeit diese kleinen Essays schrieb. Das sind ganz wunderbare kurze Essays. Viele von den behandelten Gegenständen sind uns heute nicht mehr so vertraut, andere hingegen sehr. Aber es ist nach wie vor wirklich ein tolles Buch. Auch vor allen Dingen in der Long Version, die Sie auch hier sehen, mit dem berühmten Citroën DS, dem er auch einen tollen Essay gewidmet hat. Worauf kommt es ihm an? Ihm geht es darum, in Gegenständen der Kultur und der Geschichte, also hier der französischen Geschichte, Tendenzen auszumachen und zu identifizieren, die darauf zielen, Geschichte stillzustellen. Also gewissermaßen aus Geschichte so etwas machen wie einen Mythos. Das ist das, was er versucht zu identifizieren und zur gleichen Zeit dann auch zu kritisieren, weil es seiner Auffassung nach gerade darauf ankommt, diese Strukturen in ihrer Neutralisierung rückgängig zu machen und ihnen wieder eine Geschichte zu geben. Also er identifiziert gewissermaßen die Übertragung von historischen Phänomenen in vermeintlich natürliche, in mythische und versucht sie wieder rückgängig zu machen und zu kritisieren. Und das macht er, wie gesagt, an einer Reihe von Beispielen, von der Tour de France über das Catchen bis hin zu Fotos von Greta Garbo und vielen anderen Sachen mehr. Das zweite Buch, das Reich der Zeichen, das habe ich Ihnen hier mitgebracht in der japanischen Variante. Da geht er eigentlich den umgekehrten Weg und erkundet Japan. Er war in Japan und entdeckt dort eine Faszination für eine Kultur, bei der er gar nichts versteht. Also das ist das, was ihn so begeistert. Er ist in Japan und versteht nichts. Und er schreibt dann einen langen, ausgedehnten Essay über diese Kultur, die ihm so fremd ist. Und die ihn eben dadurch fasziniert, dass sie ganz anders ist als unsere Kultur. Es ist für ihn so wie eine Art von Traum. Er schreibt es auch, eine fremde, befremdliche Sprache kennen und sie dennoch nicht verstehen. Also, das heißt, er versucht sie zu beschreiben, als fremde Sprache, sie gewissermaßen zu verstehen, ohne sie zu verstehen. Das ist das, worum es ihm dann geht. Also, um eine Ideologie unserer eigenen Sprache, die in Gestalt einer Differenz, nämlich hier der japanischen Kultur, erkennbar und wahrnehmbar wird. Pflichtlektüre, für all diejenigen, die sich für Ostasien interessieren. Ganz wunderbarer Text. Roland Barth, in deutscher Übersetzung heißt es über mich selbst. Da nimmt er sich selbst in den Blick, als sei er jemand anderes. Das ist auch eine wunderbare Pointe. Das Buch besteht eigentlich aus zwei Teilen. Also ein erster Teil sind so ein klassisches Familienalbum mit unheimlich vielen Fotos und so weiter. Und der zweite Teil ist ein Textteil, der aber keine Darstellung von Leben und Werk irgendwie vornimmt, sondern das macht über einen besonderen Organisationstyp, nämlich lauter kurze Zettel. Er hatte sich damals in den Ferien hingesetzt und hatte lauter kurze Karteikarten geschrieben. die jeweils mit einem Titel versehen und am Ende durchgemischt. So funktioniert das. Die sind dann in der Regel alphabetisch geordnet, aber die alphabetische Ordnung wird auch von Sprache zu Sprache dann eine andere. Das ist das, worauf es ihm ankam. Also nicht einfach eine Ordnung zu übernehmen, sondern relativ kontingent eine neue Ordnung seines Lebens und Denkens in Gestalt von lauter kurzen Facetten vorzuschlagen. Vierter und letzter Text, Die helle Kammer, ein berühmtes Buch über die Fotografie, das von einer Grundunterscheidung ihr seinen Ausgang nimmt, nämlich zwei Modi Fotografien und Bilder zu betrachten, die Roland Barthes Studium und Punktum nennt. So viel an dieser Stelle zur Lektüre. Das sind die Bücher, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, die sich wirklich toll lesen. Ich komme allerdings jetzt zu Mythen des Alltags und gehe dann noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Wichtig ist mir an den vier Beispielen, die aus übrigens allen Phasen des vielfältigen Werks von Roland Barthes stammen, dass ihn Zeit seines Lebens eine Frage umtrieb. Das ist nämlich die Antinomie von gesellschaftlichen Codes einerseits und und der Möglichkeit von Individualität und Singularität andererseits. Diese Opposition ist eigentlich die Opposition, die sein ganzes Denken und sein ganzes Leben bestimmt hat. Auf der einen Seite gesellschaftliche Regeln, die allgemein sind, und auf der anderen Seite die Individualität und die Singularität, die sich dem widersetzt. Wie kann man das zusammendenken? Oder wie kann man überhaupt Individualität und Singularität denken, wenn unser Leben, unser Denken, unser Fühlen und so weiter durch gesellschaftliche Codes bestimmt ist? Ein Großteil seiner Bücher nimmt dementsprechend auch eben genau diese gesellschaftlichen Codes mitsamt ihren ordnenden und strukturierenden, aber eben auch herrschenden und dominierenden und auch unterwerfenden Funktionen in den Blick. Man könnte die als kulturkritisch bezeichnen. Codes kennen keine Singularität, ich habe es ja schon gesagt, also sie kennen nur Regeln. Singularität und Individualität werden sogleich als in Elemente einer Ordnung verwandelt, die fortan dann eben auch über sie bestimmt. Sie sind deshalb, sagt Roland Barthes, Manifestationen der Macht. Codes sind Manifestationen von gesellschaftlicher Macht. Diese steile These, dass wir es, wenn wir es mit Strukturen zu tun haben, immer mit Strukturen von Kultur zu tun haben, auch mit Strukturen von Gesellschaft und Strukturen von Macht zu tun haben, hat Roland Barthes in seiner Antrittsvorlesung am Collège de France so weit zugespitzt, dass er damals gesagt hat, dass wir es mit einer faschistischen Macht der Sprache zu tun haben. Das ist natürlich eine ziemlich steile Formulierung. Was meint er damit? Er meint damit, dass die faschistische Macht der Sprache darin bestehe, dass sie zum Sagen zwinge. Das bedeutet, dass Sprache als Allgemeinheit dem Einzelnen ihre Regeln aufzwingt und dass, wenn wir uns verständlich machen wollen, wir notwendigerweise diesen Regeln zu folgen haben. Und was er dann macht, ist zu überlegen, gibt es Möglichkeiten des Widerstands? Gibt es Möglichkeiten, diesen Regeln zu entkommen, gegen diese Regeln zu spielen und so weiter? Und Zeit seines Lebens wird er nicht müde werden, immer wieder neue Modi sich zu überlegen, wie zum Beispiel Literatur, als Widerstand gegen sprachliche Zwänge, weil sie Singularität, Stil und so weiter hemmungslos kultiviert. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Barths gesamtes Œuvre sich auf einem sehr schmalen Grat bewegt, uns gewissermaßen zwischen zwei Extremen verläuft. Auf der einen Seite geht es ihm um eine Kritik an den allgemeinen gesellschaftlichen Codes, also an diesen Sprache gewordenen Strukturen der Macht. Und auf der anderen Seite geht es ihm um den Versuch, eben Individualität und Singularität zu denken. Das ist das, worauf es mir hier ankommt, um auch Mythen des Alltags genauer einordnen zu können. Weil Mythen des Alltags da auch keine Ausnahme macht. Wenn Sie das Buch aufschlagen, und ich sage es nochmal, erwerben Sie die komplette Neuausgabe, weil nämlich die alte Ausgabe ein Drittel der Texte rausgenommen hat, die deutsche Ausgabe. So sehen Sie auch, das hatte ich bereits gesagt, dass das Buch aus zwei Teilen besteht, nämlich einer theoretischen Grundlegung. Das ist der zweite Teil, und im ersten Teil Essays, kürzere oder mittellange essayartige Texte, wo es eben um alle möglichen kulturellen Phänomene der französischen Kultur der 50er Jahre geht, den Guide Bleu, also den Reiseführer, Family of Man, eine Fotoausstellung, Greta Garbo, Citroën DS und so weiter und so weiter, Sketchen, Abbé Pierre, den man heute gar nicht mehr kennt, aber damals waren das wichtige Figuren. Das ganze Buch ist ein Beitrag zur praktizierten Kulturkritik und war außerordentlich einflussreich, auch wenn wir heute Texte aus dem Bereich der Visual Culture oder des Postcolonialism anschauen, finden wir im Prinzip diese, finden wir an vielen Stellen diese Unterscheidung und Grundüberlegung von Roland Barthes wieder. Und das ist ein Buch, das noch ganz strukturalistisch angelegt ist. Wie das genau funktioniert, diese Kulturkritik mit strukturalistischer Absicht und Orientierung, will ich Ihnen jetzt vorführen. Grundüberlegung ist eine Grundbeobachtung, dass Roland Barthes Mythen als Sprachen bestimmt. Sie funktionieren genauso wie Sprachen, sie haben eigene Regeln. Der Mythos ist eine Sprache. Das ist die Hauptthese dieses Buches. Wenn er eine Sprache ist, dann heißt das eben auch, dass der Mythos bestimmten festlegbaren Regeln folgt und zu folgen hat, weil er ansonsten unverständlich bliebe. Der Mythos ist so sagt Barthes weiter, eine Aussage oder genauer eine bestimmte Weise des Bedeutens, eine Form, ein Mitteilungssystem. Das ist immer noch eine Fortsetzung der These, eine Fortsetzung der These, der Mythos ist eine Sprache. Was Barthes nun macht, ist in dem theoretischen Teil des Buches, ist die Konstruktionsgesetze dieser Regeln, des Mythos als Bedeutungssystem offenzulegen, also gewissermaßen seine Struktur aufzuzeigen. So wie bei einem Fachwerkhaus und so weiter, dass man bis auf die Balken abträgt, so macht es Barthes jetzt hier bei den Beispielen, die er hat, die er abstrahiert, um zur gleichen Zeit dann die Struktur von sämtlichen Mythen vor sich liegen zu haben. These ist, dass Mythen grundsätzlich genauso oder so ähnlich zumindest strukturiert sind und das gilt eben auch für Mythen der Gegenwart. Das ist das Bedeutende, das ist das berühmte Schema, was Sie hier haben aus Mythen des Alltags. Auf der ersten Ebene Bedeutendes und Bedeutetes, also Signifiant und Signifié, Signifikat und Signifikant. Auf der zweiten Ebene, das ist das Zeichen, das wiederholt sich dann auf der zweiten Ebene. Also sind sozusagen zwei Zeichen, die aufeinander aufbauen. Das ist die Überlegung, die er hier hat. Das sieht wahnsinnig abstrakt aus, aber man kann es an einem ganz einfachen Beispiel illustrieren, das im Übrigen auch Barthes in seinem Buch anführt, nämlich das Beispiel der Rose. Eine Rose. Auf der ersten Ebene ist die Rose nichts anderes als ein einfaches sprachliches Zeichen, bei dem ein Signifikant oder eben Lautbild Rose mit einem Signifikat beziehungsweise Vorstellungsbild, denken Sie an irgendeine Rose, korreliert wird. Das Verhältnis ist natürlich arbiträr, also kontingent. Es variiert von Sprache zu Sprache. Rose is a rose is a rose. Und von Dialekt zu Dialekt. Es ist historisch variabel und veränderbar und so weiter. Das ist der Bereich, mit dem wir es hier zu tun haben. Also ein ganz normales, einfaches sprachliches Zeichen. Das ist, das auch an sich nichts Mythisches hat, sondern das eben historisch veränderbar ist. Auf dieses Zeichen propft sich nun, sagt Roland Barthes, ein zweites auf, das sich parasitär zum ersten verhält. Das zweite Zeichen, das Zeichen Rose, bedeutet nun etwas ganz anderes, was mit der Rose, als konkreter Blume gar nichts mehr zu tun hat, sondern aus dieser etwas anderes macht, nämlich zum Beispiel eine andere Bedeutung. Treue, Liebe, Glück, Romantik oder was auch immer man gesellschaftlich damit verbinden mag. Die konkrete Blume wird also zum Zeichen für eine abstrakte und nun eben vor allen Dingen überzeitliche Sache, die aber immer dann erscheint, wenn man den konkreten Gegenstand anblickt. Immer wenn ich eine Rose sehe, denke ich, oh, wie romantisch und so weiter. Und das ist etwas, was man eben als Mythos bezeichnen würde. Ein konkreter Gegenstand wird zum Platzhalter eines abstrakten Sachverhalts, der sich dann aber automatisch einstellt. Und dieser Automatismus ist entscheidend für die Funktionsweise eines Mythos, der aus einem konkreten, individuellen Gegenstand etwas Allgemeines macht. Barth bezeichnet das im Übrigen als vampirisierenden Effekt. Eigentlich ganz lustig. Schöne Formulierung, dass der Mythos wie ein Vampir ist, der gewissermaßen dem individuellen Zeichen seine Individualität aussaugt und er aus ihm etwas Allgemeines macht. Das zweite Zeichen, also Leidenschaft, Treue, Romantik, Pipapo, deformiert das erste Zeichen, saugt es gewissermaßen leer und macht aus ihm etwas anderes. Das ist der vampirisierende Effekt des semiologischen Systems des Mythos. Was ist aber Effekt dieses Prozesses? Das ist die Frage, auf die es ankommt. Barths These ist, dass der Mythos Geschichte, Sie sehen das erste, Arbitrarität, Kontingenz und so weiter, in Natur verwandelt und eben arbiträre und kontingente Zeichen in Feststellungen, in etwas, was Überzeitlichkeit beansprucht. Dadurch kann Geschichte und mit ihr eben auch die Überzeugung, dass man diese Geschichte auch verändern kann, in Natur verwandelt werden. Und diese Natur muss man hinnehmen oder soll man hinnehmen und soll hinnehmen, dass sie unveränderlich ist und unveränderbar ist. Das heißt, Mythen sind sowas wie Systemstabilisatoren von gesellschaftlichen Herrschaftsprozessen. Sie zeigen oder sie sollen zeigen, dass etwas gar nicht anders sein kann, sondern dass historische Phänomene so zu sein haben und nicht anders. Diese gilt es dann in der kritischen Auseinandersetzung damit, das ist das, was Barth dann auch unternimmt, zu kritisieren, zu unterminieren und parasitär zu unterwandern. Das heißt, die Aufgabe des strukturalistischen Analytikers hier, Roland Barth, ist es, Kulturkritik zu betreiben und Natur wieder in Geschichte zu verwandeln. Wir sollten insgesamt ohnehin immer dann außerordentlich sensibel sein, wenn von Natur die Rede ist und dahinter immer Kultur vermuten. Das ist das große strukturalistische Lehre, die wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollen. Immer wenn es um Natur geht, denken Sie an Kultur. Voilà. So viel zu Roland Barth. Das ist nochmal die Zusammenfassung. Jetzt, wenn wir uns jetzt anhand dieser Überlegung der Erzählung von Edgar Allan Poe zuwenden, so bietet sich an, erstmal die Struktur des Textes zu berücksichtigen, also die Komposition des Textes zu berücksichtigen. Das ist auch etwas, was Roland Barth und was Strukturalisten immer wieder machen. Erstmal zu überlegen, wie sind diese Texte genau aufgebaut und hat diese Struktur des Textes auch Auswirkungen für die Organisation insgesamt. Der Text besteht, wie Sie alle wissen, aus zwei deutlich voneinander abgetrennten Teilen. Beide Teile haben interessanterweise eine verwandte Struktur, besetzen aber jeweils die Positionen neu. Wenn Sie sich an den Text erinnern, so könnte man das am Beispiel von zwei Dreiecken verdeutlichen. Das ist im Übrigen auch das, was Lacan gemacht hat. Im ersten Teil wäre es der König, die Königin und der Minister, beim zweiten Teil dann die Polizei, der Minister und Dupin. Das ist genau diese strukturale Ordnung, die Lacan auch identifiziert hat. Im ersten Teil ist es dann eben dementsprechend der König, der nichts sieht, im zweiten ist es die Polizei, die nichts sieht. Beide Teile sind aber gewissermaßen strukturhomolog. Im ersten Teil ist es die Königin, die zwar etwas sieht, aber nichts tun kann und dann hofft, den Brief verstecken zu können. Und das ist beim zweiten Teil dann die Position des Ministers. Und schließlich ist es im ersten Teil der Minister, der alles ganz genau sieht und dies nutzt, um den Brief zu entwenden. Im zweiten Teil ist es ja Dupin, der genau diese Position einnimmt. Also Sie sehen, dass beide Teile gewissermaßen sich eine Struktur variieren, aber strukturhomolog sind. Wir sehen auch, dass der Text anhand einer Dreieckstruktur aufgebaut ist. Und diese Dreieckstruktur weist dann den Figuren auch bestimmte Rollen und eben auch Handlungsoptionen zu. Wir haben erstmal bei dieser Beobachtung nichts anderes getan, also ich habe nichts anderes getan, als die Bauform des Textes gewissermaßen in abstrakter Form freizulegen oder zu überlegen, was ist seine Struktur. Diese Strukturhomologie hat im Übrigen auch dazu geführt, dass ein französischer strukturaler Theoretiker die Auffassung vertreten hat, dass Dupin und der Minister Geschwister seien, eigentlich eine lustige These. Und die These beruht nur darauf, dass die beiden Teile so ähnlich sind. Entscheidend ist jetzt aber noch ein zweiter Schritt. Also das wäre der erste Schritt. Das ist ja nur eine Überlegung, wie ist denn das aufgebaut? Der Aufbau ist gewissermaßen triadisch. Wir haben eine Dreieckstruktur. Diese Dreieckstruktur finden wir in beiden Textteilen. Die Funktionen sind jeweils andere und werden durch andere Figuren eingenommen. Was heißt das? Entscheidend scheint mir deshalb zu sein, dieser Dreieckstruktur ein weiteres Oppositionsschema dann auch zur Seite zu stellen. Und dieses gilt auch für beide Teile. Aber, und das ist sehr wichtig, wird dann neu besetzt oder genauer wird verschoben. Es geht also um Oppositionsschema, ganz strukturalistisch auch hier gedacht, also Grundunterscheidung, Licht und Dunkel, Wissen, Unwissen, Besitz und Verlust, Macht und Ohnmacht, Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und so weiter. Entscheidend ist, dass die Kategorien nur über Oppositionen funktionieren. Das heißt, hier in diesem konkreten Fall, der Brief ruft eine Kommunikationssituation hervor, bei der jeweils auch die eine von der anderen Seite weiß. Also es geht um die Etablierung von Differenzen, von Unterscheidungen und auf diese kommt es dann an. Die Pointe des Aufbaus der Erzählung besteht nun aber nicht einfach darin, dass die Seiten ausgetauscht werden und gewissermaßen die Position des Ministers durch Dupin ersetzt wird, sondern dass diese Umkehrung dann auch noch mit einer Logik verknüpft wird, die ihrerseits eben auch beansprucht, eine Logik des Sichtbaren und Erkennbaren zu entwerfen. Mit anderen Worten, wir haben es mit zwei Dreiecksschemata zu tun, die jeweils aber unterschiedliche Ordnungen der Dinge versuchen zu entwerfen. Beide Teile sind strukturhomolog, zeigen aber zwei Ordnungen der Dinge. Das wäre jetzt meine These für die Interpretation dieses Textes. Im ersten Teil ist das die Logik der Naturwissenschaften und der Mathematik. Das ist die Logik, der auch die Polizei folgt, die aber ins Leere läuft. Im zweiten Teil ist es dann Dupin, der die Logik des Dichters einsetzt, um den Brief dann am Ende habhaft zu werden. Bemerkenswert ist nun dabei, und jetzt wird die Sache ein bisschen tricky, bemerkenswert ist bei dieser Umkehrung, dass auch das Schema umgekehrt ist, das eigentlich angenommen werden kann. Und das im Übrigen auch Leserinnen und Leser zu Zeiten von Edgar Allan Poe erwartet hätten. Dupins Erkenntnis ist nämlich, dass das Verborgene an der Oberfläche liegt, das vermeintlich Unsichtbare also sichtbar ist. Und das ist die entscheidende Beobachtung und die entscheidende Grundannahme. Und er begründet das mit der Beobachtung, dass der Minister Dichter ist, dass der Minister also Schriftsteller ist. Das aber, und das ist die entscheidende Pointe an dieser Stelle, ist aber gar nicht die Position der Literatur zu Zeiten von Edgar Allan Poe. Sie hatte, gemeinen Annahmen zur Aufgabe, und so heißt es auch im Text, mit Hilfe von Analogien den Weg vom Sinnlichen zum Übersinnlichen zu eröffnen. Das heißt, es kam bei der Literatur gar nicht darauf an, den Blick auf die Wirklichkeit zu richten und diese als Zeichen im Sinne von präzisen wissenschaftlichen Zeichen zu identifizieren und zu analysieren, sondern ganz im Gegenteil nach Analogien zu suchen, Poesie zu schaffen, eine symbolische Ordnung zu etablieren und etwas ganz anderes zu machen. Also der Literatur kam es zu Zeiten von Edgar Allan Poe auf den Weg vom Sinnlichen zum Übersinnlichen an und nicht darauf im Bereich des Sinnlichen zu verbleiben. Das ist sozusagen die klassische Position einer Ästhetik, die man auch aus dem 19. Jahrhundert kennt, der die Aufgabe zukommt, in die Tiefe vorzudringen, Ideen zu zeigen, Urbilder oder Ideale und so weiter. Das ist eine Position, die wir kennen, bis hin zum poetischen Realismus. Die Mathematik und die Naturwissenschaften aber arbeiten sich am Sichtbaren und am empirisch Messbaren ab und suchen deshalb überhaupt nicht nach einer verborgenen Tiefe, nach einer Idee, sondern eben nach einer Logik der sichtbaren Erscheinung. Der Fehler der Polizei, und das ist jetzt meine Pointe bei der strukturalen Interpretation, liegt also genau betrachtet nicht darin, die falsche Methode angewendet zu haben, sondern die Methode falsch angewendet zu haben. Was also in Poes Erzählung verhandelt wird, ist eine andere Form der Poetik, die hier ganz neu bestimmt wird. Wir sehen also mit einem Mal eine ganz neue Vorstellung von Literatur und Poetik, die neu justiert wird und vorgestellt wird. Deshalb auch im Übrigen die Strukturähnlichkeit der beiden Teile. Das Wunderbare, das Rätselhafte oder im Übrigen auch das Schreckliche, das gibt es auch bei vielen Texten von Edgar Allan Poe, ist eben nun mit einem Male nicht mehr etwas, was übersinnlich wäre oder im Bereich des Göttlichen, Unerklärbaren oder Metaphysischen verankert wäre, sondern es ist ganz von dieser Welt. Es ist sichtbar an der Oberfläche und regiert dennoch eben das Spiel der Opposition. Das deshalb diese Strukturanalogie. Mit anderen Worten, der Minister, der Dichter und Mathematiker zugleich ist, muss in dieser neuen Logik, die hier in die Praxis umgesetzt wird, gar nicht auf zwei unterschiedlichen Klaviaturen des Wissens spielen. Die Strukturhomologie dieser beiden Teile besagt, dass Naturwissenschaften und Dichtung, und zwar fortan, weil das ist der eigentliche Umschwung auch bei Edgar Allan Poe, ähnlich funktionieren. Der Fehler im Text war es, oder der Fehler auch der Polizei war es, anzunehmen, dass sie, nämlich Naturwissenschaften und Dichtung, unterschiedlichen Logiken folgen. Beiden geht es aber hier zumindest im Text von Edgar Allan Poe um die gleiche Welt, um die sichtbare Welt. Und das war etwas damals, was damals in der Literatur neu war. Und diese Neuheit kann man durch die Strukturhomologie auch in den Blick nehmen. Das genau wird nämlich umgesetzt den Aufbau des Textes und durch diese Parallelisierung der Struktur des Verhältnisses der Hauptfigur. Das klingt erstmal wahnsinnig abstrakt, aber das hat eine ganze Reihe von Sachen zur Folge, nämlich vor allen Dingen ein anderes Verhältnis zu Zeichen. Wenn Sie an Kriminalliteratur denken, nicht nur an Edgar Allan Poe, sondern auch an Conan Doyle und Sherlock Holmes, dann haben Sie genau diese Dinge. Es entsteht nämlich im 19. Jahrhundert eine neue Theorie des Zeichens, die man auch als Indizienparadigma bezeichnet hat. Das war Carlo Ginzburg, ein italienischer Ideenhistoriker, der das getan hat, der damals Sherlock Holmes genommen hat, ein Kunsthistoriker und auch Sigmund Freud im Übrigen, und festgestellt hat, dass es ihnen allen darauf ankam, erstmal anhand vermeintlich insignifikanter Details die Wirklichkeit entziffern zu können. Bei Freud war es so, dass die Spuren, die Zeichen alle zurückwiesen auf die individuelle wie die kollektive Urgeschichte. Bei Morelli, das ist der Kunsthistoriker, den er anführt, war es so, dass man die Identität eines Malers, wer hat ein Bild gemalt, nicht anhand von Stilanalysen herstellen konnte, sondern aufgrund von insignifikanten Details wie Ohrläppchen, Nasen oder Händen, die Art und Weise, wie Maler Hände malten oder Ohrläppchen, war viel entscheidender als die Komposition eines Bildes. So ist das Argument zumindest. Oder bei Sherlock Holmes, der war in der Lage, alles in Zeichen zu verwandeln und die Wahrnehmung wie so eine Art Bild zu lesen und die Welt als Zeichen zu interpretieren. Das ist das, worum es hier geht, also um eine neue Zeichenordnung der Welt, um eine neue Struktur der Welt, mit einer Art von Aufklärungsarbeit, die Wirklichkeit auch als Zeichen versteht. Und das ist ganz strukturalistisch gedacht. Sherlock Holmes verwandelt also die Welt in ein Reich der Zeichen, deren Sprache er im Übrigen weitgehend allein spricht und die es ihm dann auch gestattet, die Fälle mit Hilfe einer quasi naturwissenschaftlichen Methode zu lösen. Das ist das, worum es hier geht, also um die Umsetzung in Poes Text Paradigmenwechsels, die erstmals in der Literatur auch nach einer neuen Struktur, nach einer neuen Ordnung der Dinge sucht und zur gleichen Zeit vor Augen führt, welche Macht in den Zeichen liegt. Das ist das, was ich Ihnen heute vorführen wollte, also auf der einen Seite einen Überblick über die strukturalistischen Theorien, dann eine kleine Vorstellung von Roland Barthes mit verschiedenen Lektüre-Tipps und noch einen Vorschlag, wie man struktural, und da können Sie auch andere Lektüren vorschlagen, natürlich den Text von Edgar Allan Poe lesen kann. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, haben Sie Fragen? Ich sehe hier im Chat nichts. Würde ich nächste Woche fortfahren mit Jacques Derrida? Und Sie zur gleichen Zeit bitten, den Aufsatz von Derrida Der ist nicht sehr lang, aber sehr kompliziert zu lesen, weil ich nächste Woche auf diesen Text auch genauer eingehen werde. Die Struktur, das 20-seitige Text aus Schrift, die Schrift und die Differenz, den Sie auch auf Ilias finden. Voilà. Vielen Dank. Ihnen noch weiterhin eine gute Woche und gute Derrida-Lektüre und auch gute Entdeckung, hoffe ich, dieser Texte von Roland Barthes, die wirklich ganz wunderbar sind. Lesen Sie Barthes. Ganz herzlichen Dank und auf bald.